Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 528 des Computer Club 2 Audiocast. Dies ist die zweite Sommer-Sondersendung. Naja, eigentlich die erste, denn die vergangene Woche, da hatten wir ja ganz normale Themen, wie auch sonst immer. Und jetzt geht es um eine monothematische Sendung. Jetzt geht es um ein Thema, naja, da braucht man Zeit dafür. Ich habe Zeit gebraucht und ich denke, Sie werden auch Zeit dafür brauchen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Zuerst möchte ich Sie aber alle begrüßen, liebe Frauen, Damen, Herren, Männer und natürlich auch unsere Jugend, die sich vielleicht noch nicht zu Herren oder Damen zählen. Denn da gibt es immer wieder welche, das haut mich dann doch ab und zu um, die dann schreiben, ich bin erst 9, 10, 11, 12 Jahre alt. Und ja, einer war dabei, der glaube ich es nicht, aber bei den meisten glaube ich schon, dass es wahr ist, die diesen Audiocast auch hören. Ja, Audiocast. Wie hat Limpede geschrieben, mir heute privat, persönlich, er würde es immer noch mit diesem alten Namen, der so werbeträchtig ist, nennen. Und er wüsste zwar, dass ich das Audiocast nenne. Naja, ist egal, darf er, es ist Sommer, wir sind alle friedlich, die Sonne scheint, hoffentlich bei Ihnen auch. Bei mir, ich bin ja hoch im Norden, da scheint sie schon seit Tagen. Ich habe zum Glück nichts von diesen Unwettern mitbekommen und muss ehrlich sagen, ich fühle mich eigentlich ganz wohl. Wenn wir heute nur mal ganz kurz einen Ausflug machen zu der Spendenaktion. Ich finde es großartig, dass es immer noch weitergeht. Wir sind jetzt knapp über 19.000 Euro drüber. Genaue Zahl weiß ich im Moment nicht, weil ich nicht jeden Tag in die Bank hineinschaue. Denn wenn ich nicht zu Hause bin mit dem Datelfon, mache ich es sowieso nicht. Und dann muss ich auch eine sichere Verbindung haben über WLAN oder so, mache ich es auch nicht. Dann gehe ich schon eher andere Wege. Naja, finde ich toll, es geht weiter und ich freue mich sehr darüber. Und ich denke, wenn ich zurück bin, haben wir die Schallgrenze erreicht. Auch wenn mittlerweile der Schall schneller geworden ist. Die Kosten fangen an, davon zu laufen. Das ist aber, glaube ich, so ein Stuttgart 21 oder Flughafen Berlin Geschichte. Man plant etwas und hinterher kommt dann was ganz anderes raus. Nur keine Angst, also es geht nicht um Milliarden bei uns. Und das werden wir sicherlich auch schaffen. Das ist gar kein Problem. Ich möchte mich dieses Mal ganz herzlich bei denen bedanken, die neben ihrer regelmäßigen Spende auch noch zusätzlich etwas gespendet haben. Finde ich ganz großartig. So, es kann nie genug Dank sein, den ich aussprechen kann, aber jetzt machen wir mal damit Schluss, für heute jedenfalls. Die Qualität wurde nicht bemängelt. Gut, ich habe ja auch professionelles Equipment mitgenommen. Hintergrundgeräusche kann ich nicht so viel daran machen. Da müsste ich Türen und Fenstern verrammeln und da läuft mir dann wahrscheinlich der Schweiß ins Mikrofon. Das will ich auch nicht, dass das passiert. Dann hört sich das an, als würde ich in irgendeinem Tauchclub eine Reportage machen. Deswegen machen wir es in dieser Urlaubs-Sommersendung mit ein bisschen mehr Hintergrundgeräuschen. Das Rauschen konnte ich herausrechnen. Und jetzt kommen wir zu einem ersten kleinen Mini-Thema. Ich muss was erklären. Nachdem ich vergangene Woche Montag den Audiocast auf den Server geschoben habe und das Skript den freigeschaltet hat, kam kurz darauf eine Meldung, dass die 128 Kilobit MP3 irgendwo aufhört. Ich habe gedacht, mal sehen, da wird jetzt wohl ein großes Geschrei losgehen. Nee, war nicht. Es war eine E-Mail-Nachricht. Und dann erst Dienstag, Mittwoch hat sich im Forum etwas gerührt. dass sich einige gewundert haben, dass die Sendung zu Ende war und andere über Themen gesprochen haben, die sie nicht gehört haben, nicht hören konnten. Habe ich gedacht, jetzt musst du doch mal nachsehen, was denn da los? Hab mir das angesehen, tatsächlich. Die Sendung, da fehlten zwei Themen hinten dran, aber nur in der hochqualitativen MP3, nicht in der Low-Version und nicht in der OGG-Version. Also, erster Gedanke war, irgendwas ist beim Upload schiefgegangen. Nochmal einfach dumm hochgeladen. Ja, das war dumm, stimmt. Denn als es oben war, hatte sich die Dateigröße nicht verändert. Ich habe gedacht, Mensch, ich habe jetzt hier einen neuen Uploader, oder mal gucken, vielleicht macht der Mist. Also auf dem Server die alte Datei gelöscht, nochmal hochgeladen. Hat sich immer noch nichts geändert. Da habe ich gedacht, naja, muss also was anderes sein. Dann habe ich mir mal die MP3 auf dem Rechner angesehen. Naja, und da war sie auch zu klein. Also konnte nicht mehr hochgeladen werden. Und das war kurios, weil ich habe auf die Reise ein Skript mitgenommen, mit dem ich auch zu Hause diese Sachen, wenn sie aus Audacity ausgespielt werden, dann konvertiere über LAME in verschiedene Formate. So, und das läuft ganz gut. Das läuft auch schnell. Nachdem ich irgendwann mal einen schnelleren Rechner mir angeschafft hatte vor 2 Jahren, habe ich dann in diesem Skript am Zeilenende ein Ampersand, also so ein Kaufmannsund hingemacht, damit die 3 Konvertierungen gleichzeitig durchgeführt werden. Dem Rechner hat es nichts ausgemacht. Der hat immer noch 80% oder 90% frei gehabt an Arbeitsleistung. Und das lief auch gut. So, aber hier lief es nicht gut. Ich habe dann nochmal aus der WAV die 3 Formate konvertiert. Hatte wieder das Ergebnis, dass die MP3 zu früh abgebrochen ist. Dann habe ich gedacht, man, das kann doch eigentlich nicht sein. Die anderen sind in Ordnung, die WAV ist in Ordnung. Woher kommt denn das nun, bitteschön? Ich habe gedacht, naja, es ist zwar blöde gedacht, ich habe es auch noch nie irgendwo erlebt. Mach mal die Ampersand weg, dass die einzelnen Konvertierungen nacheinander erfolgen. Ja, hab auf dem Skript, was ja jetzt auf meinem Klappcomputer lief, denn meinem Brüllidioten von zu Hause habe ich nicht mitgenommen. Erstens macht er viel Krach, zweitens ist er untragbar und ich habe ihn ja nicht gebraucht. So, und siehe da, es funktioniert. Also, die Bash macht da wohl irgendwo Mist. Wenn die Arbeitsgeschwindigkeit des Rechners so ist, dass die MP3 in der 128 Kilobit Version zuerst gestartet wird und die braucht länger als die OGG und die MP3 in der Low-Version. So, und dann sind die beiden anderen fertig konvertiert und die MP3 noch nicht und dann sagt das Teil einfach fertig aus. Wie früher habe ich das erlebt bei den Russen in den Kasernen. Wenn der Chef fertig war mit Essen, ist er aufgestanden, mussten alle aufhören. Aber ist ein anderes Thema. Also, Ampersand weggemacht, alles durchgelaufen, dauert ein bisschen länger. Ich will vielleicht mal ein bisschen damit spielen, wenn ich die länger zu bearbeitende MP3 ans Ende setze. Dann sind die anderen beiden ja fertig und dann ist die andere noch hinten dran am Werkeln. Das könnte eventuell gehen. Hatte ich noch keine Lust dazu. Die Sonne schien zu schön. So, das zur Erklärung dazu. Nachdem ich dann dieses Problemchen erkannt und gelöst hatte, habe ich die Sachen nochmal hochspielen wollen. Ging nicht. WLAN war weg. Habe ich mir irgendwo einen Ort gesucht, wo ich es hochspielen konnte, hochgespielt. Naja, nun ist es ja da. Die Meckerei hat aufgehört. Aber ich habe gelernt, es ist absolut sinnlos, auf die Homepage zu schreiben. Bei irgendwelchen Download-Problemen bitte hier klicken und gibst du da Meldung raus. Nein, jeder macht, was er will. Der eine schreibt es ins Forum. Früher gab es dafür Haue, aber wir sind ja zivil geworden. Es sind ja keine Rüpel mehr im Forum. Und der andere, der schreibt eben per E-Mail. Der nächste schreibt ins Gästebuch. Das finde ich ja nun ganz blöde. Da steht sowieso ein solcher Mist drin. Ich bekomme bestimmt das 5-fache an Einträgen im Gästebuch, von denen die veröffentlicht werden. Aber da kommen Themenvorschläge, da kommen Fragen, da kommen alles Mögliche. Ich habe den Eindruck, kein Mensch liest, was da steht, wofür das Gästebuch da ist. Aber was soll's? Es ist eben heutzutage so. Und die Strafe folgt ja auf dem Fuß, hat sich jemand Mühe gegeben und viel Quark da reingeschrieben, wird nicht veröffentlicht, ärgert der sich mehr als ich. So, also Sie merken schon, Urlaub entspannt, auch wenn es kein Urlaub im eigentlichen Sinne ist. Ich musste ja nur die Begleitperson sein, aber ich habe doch weniger zu tun als sonst. Und sitze auch jetzt hier in der Ecke und habe die Füße selig betrachtet hochgelegt. Gut, dann fangen wir an. Legen Sie die Sicherheitsgurte an und machen sich auf ganz schwere Kost gefasst. Und eine Warnung noch. Physiker, bitte jede Kritik ausschalten, auch Naturwissenschaftler. Das Thema Quantenverschränkung, das ist immer und immer wieder angefragt worden bei mir. Und ich habe mich jetzt eine Woche damit beschäftigt, intensiv, vorher schon viel öfter. Und ich muss sagen, umso mehr ich mich eingelesen habe, umso weniger verstehe ich. Zwischendurch wollte ich das Handtuch schon mal werfen. Das Problem ist nämlich, das zu extrahieren, was ich weitergebe, damit Sie verstehen, was das eigentlich ist, ohne dass ich den ganzen Overhead, die ganze Mathematik, die ganzen Notationen, das alles da reinbringe. Und dennoch muss ich sagen, bin ich guten Mutes, dass Sie nach diesem Audiocast, Herr Limpede, dass ich danach dann es erreicht habe, dass Sie ein bisschen mehr Einblick in das haben, was vielleicht noch nicht mal auf uns, aber auf unsere Nachfolger zukommt in dieser Thematik. Also, die Fachleute bitte ich um Gnade und die anderen mögen sich, weil sie sowas nicht verstehen, das 2-3 Mal anhören. Das ist gestattet nach unseren Copyright-Regeln. Dann geht's los. Wir sollten erstmal uns über etwas klar werden. Wir sprechen von Realität, wir hauen auf den Tisch, wir schreien jemand an, wir verbrennen uns am Herd, wir verschlucken uns, wenn wir unter Wasser tauchen. Und das ist für uns Realität. Dass das aber keine Realität ist, sondern etwas ganz anderes. Etwas, was wesentlich komplexer, schwieriger, größer ist. Etwas, was wir mit unserem Geist nicht erfassen können. Das müssen wir erstmal voraussetzen. Denn wir können weniger als 1% der elektromagnetischen Strahlung des Spektrums sehen, also Licht. Wir können weniger als 1% der akustischen Umgebung wahrnehmen, also Töne. Die wissen ja, von ungefähr 20 Hertz bis, wenn man jung ist, 16, 17 Kilohertz, vielleicht sogar 18. Wenn man dann in mein Alter kommt, dann vielleicht noch 8 oder 9 Kilohertz. Aber es geht ja unheimlich hoch. Es geht ja, ich weiß gar nicht, wie der Bereich definiert ist, aber in 100, 200 Kilohertz Bereiche. Wir sitzen irgendwo in einer Ecke, hören etwas, sehen etwas und merken überhaupt nicht, dass wir uns mit einer wahnsinnigen Geschwindigkeit bewegen. Ja, unser Planet bewegt sich mit über 220 Kilometer pro Sekunde durch die Galaxis. Oder wenn wir uns dann eine andere Geschichte da klar machen, unsere Körperzellen, die wir haben, 90% tragen eine eigene mikrobische DNA in sich und sind nicht wir selbst, sondern die sind sie selbst. Oder wussten Sie, haben Sie sich das schon mal klar gemacht, die Atome in unserem Körper, die sind eigentlich leerer Raum. Der Prozentsatz, ich kann ihn gar nicht angeben, das sind so viele Stellen hinter dem Komma, wo wirklich Materie, was wir als solches bezeichnen, drin ist. Der Rest ist leer. Wir sind also leer, nicht nur im Kopf einige, sondern insgesamt. Und dass wir nicht leer sind, dass wir etwas sehen, dass wir etwas fühlen, dass wir irgendwo nicht durch die Wand, durch den Tisch, durch den Sessel gehen können, das liegt an anderen Kräften. Oder können Sie sich vorstellen, Sie sind nicht mehr der Mensch, der Sie waren, als Sie geboren sind. Das ist natürlich trivial. Aber die Atome, die uns gebildet haben, als wir geboren sind, davon gibt's keine mehr in unserem Körper. Die sind ja einfach nicht mehr da, sondern sie sind mittlerweile ausgetauscht worden. Aber alle Atome in unserem Körper sind während des Urknalls entstanden, sind irgendwann mal eine Sonne, ein Planet oder sonst etwas gewesen, was dann zerstrahlt worden ist. Wir sind nicht das, was wir glauben. Wir haben eine Existenz, eine virtuelle Existenz geschaffen, damit wir kommunizieren können. Wir haben Begriffe geschaffen wie Farben. Hätten wir nicht rot für rot, sondern blau, oder würden das die Farbe Glumpf nennen oder sonst etwas und alle würden mitmachen, wäre das genau das Gleiche. Also um unsere Erkenntnisse zu beschreiben, müssen wir Symbole haben in Wort, in Bild, in Sprache, um sie anderen mitzuteilen. Und dennoch versteht der andere uns nicht, sondern bei Farbe kennen Sie das vielleicht. Der eine sagt, na, das ist blau-grün. Der andere sagt, nee, das ist blass-blau-lila. Der nächste sagt, na ja, also, das ist für mich aber schon türkis. Wir haben kein absolutes Messsystem, sondern wir sind geprägt, wir haben gelernt und je nachdem, unter welchen Lichteinflüssen wir was von unseren Eltern gelernt haben, die das ja wieder gelernt haben, so sind wir. Die anderen Lebewesen zum Beispiel sehen unsere Welt zum Beispiel ganz anders. Stellen Sie sich vor, die müssten jetzt wie eine Schlange sehen können, dann ist die Welt plötzlich erweitert um infrarote Szenen. Viele Schlangen haben Sinneszellen, mit denen sie infrarote Signale aufnehmen können. Insekten können zum Teil ultraviolettes Licht sehen, ganz anders als wir. Und wir können uns nicht vorstellen, was man im infraroten Bereich sehen kann, weil wir es nicht sehen können. Wenn wir eine Infrarotkamera haben, die diese Wellenlängen übersetzt in unsere sichtbaren Wellenlängen, dann müsste man das im Grunde genommen mit für uns unsichtbaren Farben darstellen, aber die können wir nicht sehen. Also nehmen wir Graudarstellung oder Falschfarbendarstellung. Also es sind Krücken, mit denen wir unsere Sinne in irgendeiner Art erweitern, um das zu sehen, sage ich mal, was wir nicht sehen können, was aber da ist. Wir nehmen also nur einen Bruchteil dessen wahr, was überhaupt existiert. Aber nicht nur das, diese Realität, die wir uns geschaffen haben, ob die real ist, ob die richtig ist, das darf ganz stark angezweifelt werden, sondern ist das, was wir in unserem Kopf von dem geschaffen haben, was uns umgibt. In dieser Realität können wir gehen, tanzen, lachen, sterben, heiraten, ärgern, saufen, egal was. Das tun wir in dieser Realität. In der Wirklichkeit, sofern es sie gibt, ist es nicht so. Aber kommen wir auf die Quantenverschränkung zurück. Das war ja eigentlich nur die Einleitung. Einstein sprach von spukhafter Fernwirkung. Es geht darum, dass Quanten, also Elektronen, Photonen, Teilchen, kleine Teilchen, dass die miteinander verschränkt sein können, dass die zueinander eine Verbindung haben können. Man kann solche Verbindungen herstellen. Das ist heute kein Problem mehr. Und was hat man nun davon? Nun, die Eigenschaften eines Teilchens, die kann man heute messen und beschreiben. Das heißt, ich kann gucken, wie ist der Spin und so weiter. All das kann ich. Wenn ich jetzt verschränkte Teilchen habe, zum Beispiel zwei verschränkte Photonen, und ich stelle jetzt die Eigenschaften von einem Teilchen fest, in dem Moment sind die Eigenschaften des anderen Teilchens festgelegt. Vorher waren sie unbestimmt. Klar, ich habe sie mir ja nicht angesehen. Hätte ich mir die Teil des anderen Teilchens von diesem verschränkten Paar angesehen, dann wäre mein Teilchen schon festgelegt gewesen. Jetzt ist es aber so, dass diese Teilchen nicht die gleichen Eigenschaften erhalten. Ich will es Ihnen erklären anhand, sagen wir mal, von Würfeln. Ein Würfel hat 6 Seiten, hat darauf Punkte 1 bis 6, und man wirft einen Würfel und es kommt eine Zahl, mehr oder weniger zufällig. Jemand anderes, der einen mit meinem Würfel verschränkten Würfel hat, würfelt ebenfalls, und jetzt kommt das Erstaunliche, Die Summe der Augen beider Würfel ist immer identisch. Egal, was ich würfel, es kommt immer eine identische Summe heraus. Nicht das Gleiche. Das heißt, wenn ich eine 6 würfel, würfel der nicht auch eine 6. Und das ist eben das Erstaunliche daran. Es gibt keine Verbindung zwischen diesen Würfeln. In Wirklichkeit sind es natürlich Quanten und in Wirklichkeit kann ich sie nicht sehen und in Wirklichkeit muss ich mit Messgeräten daran gehen und muss messen, habe hochkomplizierte Apparaturen und muss sehr viel tun, um äußere Einflüsse ausschalten zu können. Aber das ist das Prinzip. So. Als wenn das nicht schon erstaunlich genug wäre, dass es überhaupt so etwas gibt, dass es überhaupt Teilchen gibt, die natürlich vorkommen, aber auch von uns geschaffen werden können, die eine Verschränkung zueinander haben. Und das beschränkt sich nicht nur auf 2 Quanten, sondern ich kann mittlerweile mehrere Quanten miteinander verschränken. Da kommt noch etwas dazu. Es wurde festgestellt, dass diese Zustandserkennbarkeit, muss man sagen, instantan zu sein scheint. Das heißt, unabhängig von der Entfernung der verschränkten Quanten wird in dem Moment, wo ich den Zustand meines Parts feststelle, durch Messung, der Zustand des anderen ebenso festgelegt. Und die Geschwindigkeit, mit der das geschieht, konnte man auf der Erde erst vergangenes Jahr festlegen. Man kann sie nicht messen, aber man konnte in wiederholten Versuchen feststellen, dass die unterste Geschwindigkeitsgrenze für einen solchen, Beziehungsangleichung, dass die bei 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit liegt. Und das konnte man nur deswegen da irgendwo festnageln, weil man es nicht genauer messen konnte. Aber viele Physiker gehen heute davon aus, viele Wissenschaftler allgemein, dass diese Änderung zeitlos über jede beliebige denkbare Entfernung passiert. Ja, jetzt gibt es natürlich viele, viele Überlegungen, was könnte man damit denn anstellen? Man könnte also theoretisch hier auf der Erde irgendwo damit eine Maschine aufbauen, mit der man Daten zu einem um Lichtjahre entfernten Sonnensystem schicken kann und die sind sofort dort vor Ort. Wäre schön. Man müsste natürlich erstmal von diesen verschränkten Quantenpaaren eins Quantum da irgendwo hinbringen und das dauert schon mal eine Menge Zeit, aber ist ja machbar. Und dann kommt das Zweite. Es gibt einige Theoreme, die im Moment noch absolut feste Gültigkeit haben, unter anderem auch durch Einstein. Information kann nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. Und das ist auch hier der Fall. Denn da der Zustand dieser beiden Quanten vor der Messung unbestimmt ist, und erst in dem Moment, wo ich drauf gucke mit Messgeräten, bestimmt wird und in dem Moment ich auch erst den Zustand des anderen Quants bestimmen kann, weiß ich ja nicht, was vorher für eine Information da drauf war. Ich kann also keine Information übertragen. Es gibt es natürlich sehr viele Konstrukte, wie man das machen könnte, was man machen könnte. Aber so wirklich die Idee dahinter ist noch nicht da, wie ich damit jetzt überlichtschnelle, instantane Kommunikation erreichen kann. Die andere Sache ist, dass man über solche Quantenverschränkungen aber auch eine abhörsichere Kommunikation, wenn es denn dann gelänge, die herstellen kann. Denn es ist klar, wenn ich 2 Quanten habe und das eine gucke ich mir an und das andere nimmt einen verschränkten Zustand ein, dann könnte ja, wenn ein anderer auf dieser in Anführungszeichen Leitung sitzt, würde ja das System sich schon im Vorfeld ändern. Das heißt also, ich würde vorher erkennen, wenn sich mein Quant ändert, hier hört einer mit, hier hört einer ab. Natürlich sind viele interessiert daran, das in irgendeiner Art zu lösen, dieses Problem. Und es sind noch mehr daran interessiert, herauszubekommen, was ist das eigentlich, die Verschränkung. Es gibt keine Verbindung. Und dennoch kann ich feststellen, ob ich jetzt den Quantenzustand auf meiner Seite beobachte und bei dem anderen hat sich plötzlich etwas geändert. Eine unglaublich und, wie Einstein sagte, spukhafte Fernwirkung. Weiterhin Quantencomputer, aber das ist ein eigenes Thema. Nur um es mal ganz kurz anzusprechen, ein Quantencomputer besteht nicht aus Bits, sondern aus Qubits. Jedes Qubit kann verschiedene Zustände gleichzeitig einnehmen. Das ist genauso, als würden den Würfel werfen und der würde gleichzeitig verschiedene Zahlen oben zeigen oder eine Münze und die würde gleichzeitig Vor- und Rückseite zeigen. Und das ist also ganz schwierig, da etwas zu kodieren, was er berechnen soll. Und er kann auch verschiedene Rechnungen gleichzeitig durchführen, ein solches Qubit. Und die Geschwindigkeit ist immens hoch, mit der das gelingt. Man kann zwar nur ganz grundlegende Aufgaben im Moment damit lösen, Aufgaben, die man nicht lösen muss, weil wir die Lösung ja kennen, wir müssen sie auch überprüfen können. Aber wenn man das skaliert, wenn man hochrechnet, wenn man weiterdenkt, wird ein solcher Quantencomputer irgendwann einmal jede von uns denkbare Verschlüsselung innerhalb kürzester Zeit lösen können. Da, wo wir heute einfach an den Zeitproblemen scheitern. Das ist kein Computer in unserem Sinne mehr. Das ist eine neue Methode, Aufgaben zu lösen. Und einige Wissenschaftler gehen heute schon davon aus, dass auch ein solcher Computer unter bestimmten Bedingungen instantan, also zeitlos, arbeiten könnte. Das wäre natürlich ganz irre. Quantencomputer, das ist sicherlich ein Thema, da müsste man mal näher drauf schauen. Ich will mal sehen, ob es gelingt, da etwas Erklärbares hinzukriegen, aber sehen wir mal. Diese Quantenverschränkung, die ist nachgewiesen tausendfach auf der ganzen Welt, die existiert wirklich, das ist keine Spinnerei. Und dennoch Spinnerei, wenn man es bösartig ausdrücken will, rankt sich darum. Man meint jetzt, viele Dinge erklären zu können oder bestätigt zu finden, für die es keine Bestätigung gab. Nehmen Sie so schlimme Sachen wie im Krieg. Eine Mutter weiß plötzlich, dass ihr Sohn gestorben ist, irgendwo in Russland oder in was weiß ich wo. Das gibt es tausendfach belegt und dass es wirklich wahr ist. Es kann keiner erklären. Hier kommen jetzt viele, die sagen, dass das möglicherweise auch eine Verschränkung ist, dass hier auch Teilchen miteinander verschränkt sind, gerade zwischen Mutter und Sohn, und dass es deswegen so ist. Viele von uns kennen das wahrscheinlich. Man denkt an irgendeinen lieben Menschen, zu dem man eine enge Beziehung hat, vielleicht eine Art Verschränkung, und in dem Moment klingelt das Telefon und der ist am Telefon. Man kann all das auf Zufälle abschieben, aber es gibt viel zu viele dieser Zufälle, als dass man sie als normal, als statistisch normal betrachten könnte. Und es gibt noch ganz, ganz andere Dinge, die möglicherweise eine Erklärung finden können. In einer Verknüpfung, in einer Verbindung, deren Natur wir noch nicht einmal erahnen, von der wir nur wissen, dass sie in den Elementarteilchen irgendwo vorhanden ist, drin steckt, und dass es irgendwelche Verbindungen gibt, von denen wir noch nicht wissen, wie wir sie nutzen können. Also, die Quantenverschränkung ist ein großes Zukunftsgebiet, welches kaum Grenzen hat und kaum Grenzen kennt. Nur wir wissen noch viel zu wenig davon, auch wenn viele tausend Wissenschaftler auf der Welt einen sehr schweren, sehr steinigen Weg der Erkenntnis gehen. Und nur wenn diese Erkenntnisse verifiziert sind, wenn andere Gruppen sie nachvollziehen konnten, wenn sie oft genug überprüft worden sind, nur dann kommt der nächste Schritt der Erkenntnis, von dem aus wir möglicherweise dann irgendwann einmal verstehen, lernen, was ist denn das nun eigentlich, diese Quantenverschränkung. Wenn wir aus der spukhaften Fernwirkung Einsteins herauskommen in eine reale Beschreibung, dessen, was da passiert, dann können wir wahrscheinlich auch irgendwann damit arbeiten und diese Möglichkeiten nutzen, die heute nur Utopie sind, zum Teil auch als Spinnerei abgetan werden. Aber ich sage Ihnen eins, schauen Sie einfach mal im Internet nach. Es gibt unglaublich viel davon. Gehen Sie nicht so sehr auf die esoterische Seite. Gucken Sie mal nach der Kopenhagener Erklärung, gucken Sie mal nach Professor Zeilinger, Anton Zeilinger in Wien, gucken Sie mal nach CERN. Überall gibt es Experimente in diese Richtung. Und ich wäre sehr gespannt darauf, wenn irgendwann in nicht allzu langer Zeit, und so sieht es aus, doch hier Ergebnisse herauskommen bei diesen Forschungen, die uns helfen. Übrigens, auch die Chinesen arbeiten damit. Es werden zum Beispiel Satelliten hochgeschickt, in denen sich ein Photon, welches mit einem anderen auf der Erde verschränkt ist, also mehrere Photonen, die mit anderen auf der Erde verschränkt sind, befindet. Und man versucht herauszubekommen, ob es wirklich so ist, dass über die große Entfernung die Geschwindigkeit nach wie vor so hoch ist, dass wir sie nicht messen können. Denn auf der Erde haben wir ja nur endliche Entfernungen. Darüber haben wir es bisher festgestellt. Aber es wäre schon phänomenal. Und diese 10.000-fache Lichtgeschwindigkeit, die ist übrigens verifiziert und belegt. Also die Quanten müssen ihre Informationen mit mehr als 10.000-facher Lichtgeschwindigkeit austauschen. Obwohl Informationsaustausch ist es ja nicht, kann es nicht sein. Das würde unsere Physik wieder ins Wanken bringen. Also es ist was anderes. Die sind irgendwo verbunden, gucken aus irgendwelchen Löchern heraus und keiner weiß, wie es ist. Quantenverschränkung. Wenn Sie daran interessiert sind, wie gesagt, das Internet ist wirklich voll davon. Es gibt unglaublich viele schöne Beispiele, aber alle sind eben nicht einfach. Viele sind mathematisch. In der Wikipedia finden Sie nichts, was Sie verstehen können, wenn Sie kein Mathematiker sind und kein Physiker sind. Aber suchen Sie vielleicht mal, das wäre ein Ansatz, um sich ein bisschen näher damit zu befassen, nach dem unmöglichen Quadrat. Mit dem unmöglichen Quadrat wird versucht zu erklären, wie diese Quantenverschränkung wirkt. Nicht, wie sie funktioniert. Der Artikel übrigens, der ist erschienen in Spektrum. Spektrum von, ich muss mal gerade gucken, ich habe sie hier irgendwo aufgeschrieben, von der 31. Kalenderwoche 2014 in der Zeitschrift Spektrum. Finden Sie auch im Internet. Sie können die Ausgabe da auch als PDF kaufen. Gucken Sie einfach mal unter www.spektrum.de/news/kontroverse-korrelation/1302714. Da finden Sie also die Möglichkeit, diesen Artikel zu kaufen, und es steht auch eine Menge drin. Nur, es ist kein leichter Stoff, aber es ist ein Stoff, aus dem die Zukunft gebaut wird. So, jetzt habe ich Sie erschreckt. Das wird wahrscheinlich einige gar nicht interessieren. Andere werden sagen, was erzählt er da für einen Scheiß. Aber es wird wahrscheinlich auch einige dazu anregen, sich damit zu befassen. Wir müssen uns damit befassen, damit wir lernen, dass das, was wir für real halten, nichts als eine selbstgemachte Wirklichkeit ist, die keinen Bestand hat vor der großen Realität, vor der großen Wirklichkeit, sondern nur unsere winzig kleine Welt, unser winzig kleiner Blick auf alles das, was ist. Und wenn wir dann sehen, wie klein wir eigentlich sind, wie weit der Weg noch ist, bis wir irgendetwas verstehen, wie viele Möglichkeiten uns das Universum bietet, na, dann kommen wir vielleicht langsam auf die richtige Größe, auf die wir hingehören, denn die Egozentrik des Menschen hat viel, viel Leid auf dieser Welt verursacht, und eine sachliche Betrachtung dessen, was ist, was um uns herum ist, könnte helfen, dass wir alles besser verstehen und auch uns miteinander besser verstehen. Gut, ich hoffe, Sie haben mich gut verstanden. Ja, das war's dann für heute. Ist ein bisschen länger geworden, aber ich hatte einen langen Vorspruch davor und ich weiß, das tut keinen weh und keiner schimpft darüber, wenn ich ein bisschen länger werde. Und ich würde ganz einfach sagen, lassen Sie sich das gut gehen. Diese Woche soll schönes Wetter werden, das Unwetter ist vorbei. drücke allen, die betroffen sind von dem Unwetter, die Daumen, dass alles wieder gut wird. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören bei unserem Audiocast des Computer Club 2. Ich bedanke mich fürs Zuhören, tu den Daumen nach oben und sage immer ein Qubit übrig behalten. Und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.